erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Während die russischen Raketen weiter fliegen, während die ukrainischen Verteidiger weiter dagegenhalten, während überhaupt noch völlig unklar ist, wie lange die Kämpfe und der Wiederaufbau danach noch dauern werden, eines haben sie in der Ukraine jetzt schon begonnen: die juristische Aufarbeitung dieses Krieges. Und auch das wird eine Mammutaufgabe, denn ob in Butscha oder in Mariupol, die Ukraine wirft den russischen Angreifern ja massive, gar systematische Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen vor. Die ukrainische Staatsanwaltschaft spricht von aktuell 13.000 Fällen, in denen sie dem Vorwurf der Kriegsverbrechen nachgeht. Aber ein Anfang ist gemacht. Heute wurde der erste russische Soldat verurteilt. Daniel Hechler.
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Dmitri Schewtschuk sichert DNA-Spuren, befragt Zeugen, lässt Leichen exhumieren. Der Job des Ermittlers ist es, Kriegsverbrecher zu jagen. Nach dem Abzug russischer Streitkräfte aus Irpin im Nordwesten Kiews nahm er Ende März die Arbeit auf. Mehr als 150 Fälle hat er seither dokumentiert. Die lokalen Behörden haben angefangen, Schäden zu beseitigen, Straßen zu teeren, sodass ein Teil der Spuren bereits verloren ist. Das Wichtigste war es, von Anfang an alle Beweise in der Gegend zu sichern. Vorausgegangen waren Wochen von Not und Leid in Irpin. Tausende Menschen litten unter massivem Bombardement und den Schrecken russischer Besatzung. Wohngebäude, Einkaufszentren, Autos wurden gezielt beschossen. Fast 300 Zivilisten kamen dabei ums Leben. Um solche Kriegsverbrechen aufzuklären, wurde eine neue Behörde gegründet. Dmytro Schewtschuk ist ihr zweiter Chef. Für ihn juristisches Neuland. Er ist auf Hilfe erfahrener Ermittler aus dem Ausland angewiesen. Polizei und Strafverfolgungsbehörden fehlt die Erfahrung. Das ist die größte Herausforderung. Wir sind zum ersten Mal mit einer solchen Situation konfrontiert, einem ausgewachsenen Krieg. Heute nun das erste Urteil gegen einen Kriegsverbrecher. Vadim S. hat sich selbst den ukrainischen Behörden gestellt und wurde angeklagt. Der 21-jährige Russe erschoss einen wehrlosen ukrainischen Zivilisten, angeblich auf Befehl seines Vorgesetzten. In der Verhandlung gestand er die Tat und bereute sie. Dennoch verhängte das Gericht in Kiew die Höchststrafe, lebenslange Haft. Ein hartes Urteil. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch, erwägt nun, in die Berufung zu gehen. Ein gewöhnlicher Soldat, der Befehle befolgt, und das ist bewiesen, kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ich glaube, er hatte nicht die Absicht, einen Zivilisten zu töten. Viel Zustimmung findet das Urteil dagegen in der Bevölkerung. Die Strafe sollte so streng wie möglich sein. Lebenslange Haft, das ist richtig. Haben die Russen Mitleid mit uns? Respektieren sie uns? Ich denke, das war die richtige Entscheidung unserer Richter. Für Urteile aber muss er Beweise sichern, Täter ermitteln und sie stellen. Mehr als 13.000 Ermittlungsverfahren gibt es mittlerweile in der Ukraine gegen 46 mutmaßliche Täter. Nur 2 stehen vor Gericht. Die meisten Täter sind für die Ermittler außer Reichweite. Auch in Irpin ist die Bilanz eher mager. Wir konnten bei unseren Ermittlungen bislang 2 Personen identifizieren, die hier Kriegsverbrechen begangen haben. Eine davon ist in der Volksrepublik Donetsk wohnhaft. Es bleibt ein langer Weg zur Gerechtigkeit in der Ukraine. Dmitri Schewtschuk aber ist fest entschlossen, ihn zu gehen.
Zum Urteil im Kriegsverbrecherprozess von Kiew hat der Leiter unserer ARD-Rechtsredaktion, Frank Bräutigam, folgende Meinung.
Das Urteil von heute ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Justiz in der Ukraine trotz des Krieges handlungsfähig ist. Denn natürlich ist es das ureigene Recht der Ukraine, Kriegsverbrechen auf ihrem Gebiet selbst juristisch aufzuarbeiten. Daneben gibt es einen weiteren wichtigen Ort bei diesem Thema. Das ist Den Haag. Dort sitzt der Internationale Strafgerichtshof. Die großen Fische, die zum Beispiel das Grauen von Butscha zu verantworten haben, könnten auch ein Fall für Den Haag werden. Ich finde gut, dass der dortige Chefermittler Karim Khan schon wenige Tage nach Kriegsbeginn Ermittlungen zum konkreten Konflikt aufgenommen hat. Das Stichwort dieser Tage lautet nun Beweissicherung. Khan hat ein eigenes Team in die Ukraine geschickt. Man kooperiert mit der Ukraine, mit der EU und einzelnen Mitgliedstaaten. Später muss man die Taten dann einzelnen Beschuldigten auch zuordnen können. Eine Herausforderung. Und in Deutschland? Auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe sammelt bereits Beweise. Das Bundeskriminalamt hat ukrainische Flüchtlinge aufgerufen, hier eine Aussage zu machen. Es ist rechtlich möglich, in Deutschland ausländische Kriegsverbrechen zu verfolgen. Ich habe im Gerichtssaal erlebt, wie hier syrische Geheimdienstmitarbeiter wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wurden. Ein praktisches Problem gibt es allerdings. Ist es realistisch, die großen Fische überhaupt auf eine Anklagebank zu bekommen, in Den Haag oder anderswo? Kurzfristig wohl nicht. Der Strafgerichtshof etwa hat ja keine eigene Polizei, die in Russland jemanden festnehmen kann. Aber sollte es mittelfristig mal Haftbefehle geben, jede Auslandsreise eines Beschuldigten würde dann zum Risiko. Und wer hätte damals gedacht, dass ein Slobodan Milosevic nach dem Jugoslawien-Konflikt einmal vor Gericht landen würde? Die Strafverfolger, ob in Kiew, Den Haag oder Karlsruhe, werden jedenfalls einen sehr langen Atem haben. Das heutige Urteil ist erst der Anfang.
Die Meinung von Frank Bräutigam. Und aus Kiew berichtet derzeit für uns Daniel Hechler, der nicht nur diesen Prozess beobachtet hat, sondern auch die Entwicklung des Krieges insgesamt im Blick hat. Daniel, heute hat die ukrainische Regierung hohe Verluste eingeräumt. Zwischen 50 und 100 Soldaten würden täglich an der Front im Osten sterben. Wie erstaunlich ist diese Angabe?
Wir wissen nicht genau, ob diese Zahlen belastbar sind, ob sie stimmen, aber alles, was wir hören von der Front, das deutet doch darauf hin, auf immens hohe Verluste. Wir konnten dazu auch mit einem ausländischen Kämpfer sprechen, der auf der Seite der Ukrainer kämpft. Er ist erst vor kurzem verletzt von der Front zurückgekommen, ein Mann, der als Soldat und Söldner schon in vielen Schlachten gekämpft hat. Und er sagt, das war mit Abstand die härteste. Es regne Feuer ohne Pause, kämpfen sei kaum möglich. Auch zahlenmäßig seien die Russen den Ukrainern haushoch überlegen. Ihn selbst hätte es fast mehrfach erwischt. Und ja, viele dort würden verletzt und viele, viele würden auch sterben.
Nun gab es heute Meldungen aus Kiew, wonach Belarus, das sich ja bislang nicht aktiv am Krieg gegen die Ukraine beteiligt hat, Streitkräfte an der Grenze zusammenzieht. Was wissen Sie darüber?
Ja, das sind Informationen des ukrainischen Generalstabs, die viele hier mit großen Sorgen erfüllen. Angeblich haben sie militärische Übungen an der Grenze ausgeweitet, dort auch neue Einheiten stationiert. Und von dort ist es nicht weit hierher nach Kiew. Das wissen wir ja spätestens seit der ersten Offensive auf die Hauptstadt Ende Februar. Außerdem können von Belarus aus jederzeit Raketen tief in ukrainisches Staatsgebiet geschossen werden. Sollte das Land nun also tatsächlich doch noch Kriegspartei werden an Putins Seite, ja, dann gäbe es eine massive Eskalation. Aber dafür gibt es bislang keine Bestätigung und auch keine Beweise.
Daniel Hechler, vielen Dank nach Kiew. Der Kontrast könnte nicht größer sein zu den ausgebombten Städten und Dörfern im Osten Europas, doch tatsächlich ist auch hier in der beschaulichen Schweizer Bergwelt der Krieg allgegenwärtig. Jedenfalls in den Gesprächen der Mächtigen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, die sich in diesem Jahr in Davos in einer völlig durcheinander gewirbelten Welt wiederfinden. Und das nicht nur, weil das Treffen nicht wie sonst im Winter, sondern im Frühling stattfindet. Inflation und Klimawandel, zu wenig Nahrung, zu viel Energie aus Russland. All das belastet die globale Wirtschaft und lässt Zweifel daran aufkommen, dass so weitergewirtschaftet werden kann wie bisher. Reinhard Becker.
Zwei Brüder, ein Podium und eine gerechte Sache. Es ist fast wie in einer heimischen Arena für Wladimir und Vitali Klitschko heute auf dem Weltwirtschaftsforum. Mit großem Engagement und spürbarer Betroffenheit erzählen sie Geschichten von Tod und Zerstörung in ihrer Heimat.
Wir sind bereit, unser Land und die Werte zu verteidigen und wir brauchen Unterstützung. Und gemeinsame Position von allen Ländern, das bedeutet sehr viel.
Auch wenn es so nicht genannt wird, heute ist Ukraine-Tag in Davos. Am Vormittag wirbt Präsident Zelensky für Hilfe beim Wiederaufbau. Mehrere 100 Milliarden $ wird das mindestens kosten, so erste Schätzungen. Und Davos ist ein guter Ort, diese Summe zu benennen, bei so vielen Politikern und Entscheidern. Wir bieten jedem russischen Unternehmen, das Russland verlässt, nicht nur unseren Markt mit 40 Millionen Verbrauchern an, sondern auch den ganzen europäischen Markt. Helfen Sie uns also beim Wiederaufbau. Auch der Bundeswirtschaftsminister nutzt seinen Auftritt in den Schweizer Bergen für ein Angebot. Er wirbt für eine neue Weltwirtschaftsordnung. Globalisierung müsse neu definiert werden. Es gehe dabei nicht mehr um Wachstum um jeden Preis, sondern um das gemeinsame und zeitgleiche Bewältigen globaler Krisen. Neben den Kriegsfolgen nennt er die Inflation sowie die Ernährungs- und Klimakrise.
Deswegen der Vorschlag, eine Globalisierung für die Menschen mit nachhaltigen Kriterien, mit dem Schutz von Klima und Umwelt aufzulegen, wo nicht mehr das als ein Hindernis für den Handel gesehen wird, sondern als das Ziel von Handel, eine Globalisierung für die Menschen.
Bei der WTO-Ministerkonferenz im Juni hofft Habeck auf größere Zustimmung zu seinen Plänen. Der SPD-Vorsitzende nimmt derweil die Agenda der Zukunft in den Blick. Die Zeit also, wenn die Welt nicht mehr vereint gegen Putin steht.
Momentan ist das transatlantische Verhältnis gut, weil Putin uns dazu bringt. Aber wir müssen jetzt auch die Agenda der Zukunft gestalten. Also wie geht das weiter in dem Bereich der Sicherheitspolitik, der Globalisierung? Wie geht es weiter im Bereich der Digitalpolitik? Also da kommt vieles auf uns zu.
Aber erstmal geht es hier in Davos bis Donnerstag weiter um die Ukraine. Dafür werden die Klitschko-Brüder ganz sicher sorgen.
Die vielen Sanktionen gegen Putins Russland hätten Sie natürlich gerne schon viel früher gesehen, denn mit Ihrer Kritik halten Sie nicht groß hinterm Berg. Im Gegenteil, schriller, lauter und öffentlichkeitswirksamer hätten die Aktivistinnen von Pussy Riot ihren Protest gegen das System Putin kaum zum Ausdruck bringen können als schon 2012, als sie in der wohl wichtigsten Kirche des Landes einen maskierten Aufschrei der Empörung losließen. Mit Maria Aljochina, die damals schon dabei war, und zwei weiteren Mitstreiterinnen gleich ein Gespräch. Zunächst stellt Mareike Arden Pussy Riot, die gerade auf Deutschland-Tournee sind, vor.
Ihre bunten Sturmhauben sind längst Symbol für den Protest gegen das System Putin. Revolution rufen sie von der Berliner Bühne, hier Mitte Mai, beim Auftakt ihrer Europatournee. Maria Aljochina hat das Kollektiv Pussy Riot mitgegründet. Ihre Kunst radikal, politisch, regimekritisch. Mit unserer Tour wollen wir die Ukraine unterstützen, sagt sie und ruft: Ruhm der Ukraine.
Slava Ukraine!
Legendär ihr Protest vor 10 Jahren. Heilige Jungfrau schmeißt Putin raus, sang Pussy Riot in der wichtigsten Kirche Russlands. Für die Protestaktion wurden 2 der Frauen, darunter Maria Aljochina, zu 2 Jahren Lagerhaft verurteilt. Auch nach der Freilassung geht ihr Protest in unterschiedlichen Konstellationen weiter. Immer feministisch, immer gegen Putin. Im März 2014 verdammen sie bei einem Oppositionsprotest in Moskau die russische Annexion der Krim. Nur die Wahrheit und die Freiheit, für die wir hier in der Kälte stehen, können etwas an der Geschichte verändern. Zuletzt wurde Aljochina in Moskau zu Hausarrest verurteilt. Als Essenslieferanten verkleidet entkamen sie und ihre Freundin und konnten Russland verlassen. Jetzt soll ganz Europa sie hören. Die Botschaft von Pussy Riot.
Und so begrüße ich jetzt hier im Studio Maria Aljochina, Olga Borisova und Jana Burkhardt. Herzlichen Dank, dass Sie hergekommen sind. Einen schönen guten Abend. Aber Frau Aljochina, mit Ihnen möchte ich kurz beginnen. Sie haben eine geradezu filmreife Ausreise aus Russland hingelegt, mit Verkleidung als Lieferdienstfahrerin, dann über Belarus und das Baltikum. Wie groß war Ihre Angst, dass das doch noch scheitern könnte?
Meine жизнь, в принципе, похожа на кино.
Mein Leben ist wie ein Kinofilm. Ich hatte ganz unterschiedliche Gefühle unterwegs gehabt. Ich habe sehr viel über Weißrussland nachgedacht. 2020, nach den Präsidentschaftswahlen, gab es eine große Protestwelle. Diese Wahlen hat Svetlana Tikhanovskaya gewonnen. Viele Menschen wurden nach der Protestwelle ermordet. Jetzt vor 3 Wochen war ich wieder in diesem Land. Ich habe gesehen, was in einem Land passieren kann, wenn man Proteste gewalttätig unterdrückt, wie die Menschen da leben. Das hat mich beeindruckt, schockiert und berührt. Das sind sehr komplizierte Gefühle.
Jetzt haben Sie es geschafft. Sie sind jetzt auf Protesttour, wenn man so möchte, unterwegs gemeinsam. Was ist Ihnen wichtig? Was ist Ihre Botschaft?
Wir wollen Informationen in Europa und in der Welt darüber verbreiten, was jetzt in Russland und in der Ukraine passiert. Das ist unsere Forderung. Wir wollen, dass kein russisches Gas und Öl mehr gekauft werden. Wir rufen jeden dazu auf, seine politische und zivilgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir haben auch eine besondere Mission. Wir sammeln das Geld für ein Kinderkrankenhaus in Kiew, für die Kinder, die unter dem Krieg gelitten haben. Ich möchte gerne hinzufügen, diese Tour ist unser Appell gegen den Krieg. Das ist unsere Solidaritätsgeste mit der Ukraine. Meine Geschichte ist die Grundlage dafür, für unsere Erzählung über die Repressionen in Russland seit über 10 Jahren. Und zwar gegen jeden, der gegen Putin ist. Wir zeigen Porträts und erzählen Geschichten über politische Gefangene. Wir erzählen über ihre strafrechtlichen Verfahren. Strafrechtliche Verfahren kommen in Russland fast täglich hinzu. Und zwar gegen die Menschen, die gegen Putin oder gegen den Krieg sind.
Ist das auch der Grund, warum Sie jetzt im Ausland auf Tour sind und Ihren Protest hier ja auch frei ausdrücken können?
Ich bin jetzt auf der Tour, die schon längst geplant war. Ich werde strafrechtlich verfolgt in Russland. Ursprünglich hatte ich eine Haftfrist für 1 Jahr gehabt, aber wie bei Kafka hat man mein Urteil verloren. Meine Haftfrist wurde um 1/2 Jahr verlängert. Nach dem Kriegsbeginn, nach dem Arrest, habe ich verstanden, dass ich auch meine eigenen Pläne habe. Ich möchte ein Lied schreiben. Ich möchte das Publikum ansprechen, auch in Europa. Diana hat es schon angesprochen. Das Geld für den Krieg, für Repressionen, für Vergiftungen, für politische Ermordungen, das kommt alles aus Europa durch den Öl- und Gasverkauf. Solange es anhält, wird der Krieg auch fortgesetzt. Es ist äußerst wichtig, dass jeder hier versteht, dass Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher ist. Und er ist jemand, der vor das Tribunal in Den Haag gestellt werden soll. Das ist unser Grundgedanke. Und ausgehend davon sollen wir auch handeln. Man kann nicht sagen, dass wir aus Russland ausreisten, um hier in Ruhe zu protestieren. Das stimmt nicht. Wir wollen die heutige Lage beeinflussen, und zwar von außen und von innen. Wir tun beides.
Werden Sie denn nach Russland dann zurückkehren, vielleicht, um das dann dort weiterzuführen?
Alles, was uns passieren wird, werden Sie online sehen. Wir verstecken uns nicht. Wir können nicht sagen, was morgen oder übermorgen passieren wird. Wir wissen es gar nicht. Heute haben wir nicht gewusst, dass wir hier sein werden. Das ist eine Tatsache.
Halten Sie denn die jetzigen Reaktionen, die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine, die Sanktionen und all diese Dinge noch für zu schwach? Und welche Rolle sehen Sie da in der Rolle Deutschlands?
Die Öl- und Gasimporte beeinflussen unmittelbar die Anzahl von Todesopfern im Krieg. Das ist die einzige und die wichtigste Geldquelle für die russischen Oligarchen, für das ganze Team Putins. Dieses Jahr werden sie noch mehr verdienen als zuvor. Russland hat den Krieg begonnen. Das ist furchtbar. Aber dieses Jahr wird Russland noch mehr daran verdienen.
Frau Joschina, Frau Borisova, Frau Burkott, ich danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch. Alles Gute weiterhin.
Спасибо.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Zum Wetter und das heißt in diesen Tagen auch zum Klima. Kurz war die Verschnaufpause am Sonntag, da zogen heute schon wieder Gewitter und Sturm in weiten Teilen übers Land. Dass die Zunahme extremer Wetterphänomene auch hierzulande mit dem Klimawandel zu tun hat, das bestreitet kein seriöser Wissenschaftler. Und da sind zu viel Nass und zu viel Wind nur das eine Extrem. Anderswo sind das Hitze und Trockenheit. Oder, wie man hier im Beispiel von Kuwait dieser Tage sehen kann, heftige Sandstürme, die es dort in den vergangenen Monaten immer wieder gab. Eine Entwicklung, die Experten mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. Auch darüber diskutieren sie bei der weltgrößten Erdbeobachtungskonferenz, die derzeit in Bonn stattfindet. Ingrid Bertram.
Auf den ersten Blick ist es nicht zu erkennen, doch dem Getreide von Bauer Willi Krämer Schillings fehlt es an Wasser. Das war vor den letzten Regengüssen hier in Rommerskirchen bei Köln schon so. Der letzte Niederschlag ist förmlich davongeschwommen, konnte vom harten Boden nicht aufgesogen werden.
Was wir hier sehen, ist noch kein Ertrag. Das ist im Prinzip alles nur grün, aber da sind ja auch keine Ähren im Weizen und noch keine Schoten im Raps. Ja, Schoten sind schon da, aber noch keine Körner in den Schoten.
Trockenheit ist nicht nur in Rommerskirchen, sondern weltweit ein Problem. In Europa werden die Sommer heißer und trockener. Deutschland hat in den vergangenen 20 Jahren viel Wasser verloren, insgesamt in der Menge des Bodensees. Das belegen Satellitendaten der ESA und des DLR, die nur ein Thema auf dem weltgrößten Kongress für Erdbeobachtung in Bonn sind. In Deutschland und nicht nur da gibt es große Veränderungen bei den meteorologischen Bedingungen, vor allem bei der Trockenheit. Auch zum Beispiel in Italien, im Flusstal des Po, wo im April eine historische Trockenheit war. Das verändert die Landwirtschaft und die Ernten sehr stark. Und damit auch eine nachhaltige Lebensmittelsicherung. Satelliten liefern die Klimadaten und sie können auch helfen, Krisen zu managen. Ein Beispiel, der Satellit NMAP, der erst seit Anfang April im All ist. Er vermisst über die Reflexion des Sonnenlichts die Vegetation auf der Erde. Verfärbt sich etwa ein Blatt, kann man mit den Aufnahmen passgenau berechnen, ob und wie viel Wasser fehlt oder ein Schädlingsbefall vorliegt.
Wir können dann erkennen, an dem Pflanzenstress gibt es bestimmte Fingerabdrücke in diesen Daten, die sich dann daraus herauszeigen, dass wir ableiten können, da gibt es jetzt gerade einen akuten Borkenkäferbefall.
Künftig soll es solche Daten passgenau für jedes Feld geben, sodass ein Bauer rechtzeitig etwa auf Trockenheit oder Nährstoffmangel reagieren kann.
Mit diesen spektralen Signaturen können wir dann tatsächlich genau herauslesen, den Pflanzen auf seinem Feld fehlt es an der und der Menge an Stickstoff zum Düngen und wirklich also quantifizieren. Wir können sagen, wie viel es fehlt an Düngen, sodass er ganz gezielt und eben auch sehr nachhaltig nur genauso viel einsetzen muss an Düngemittel oder genauso an Wasser.
Schon in einem halben Jahr sollen die Daten frei verfügbar sein, rund um den Erdball. Jeder soll darauf zugreifen können. Landwirt Willi Krämer Schillings braucht allerdings regelmäßigen Regen, sodass die Böden wieder ausreichend Wasser aufnehmen und aus der Ernte doch noch was wird.
Der Klimawandel, aber auch Kriege, Menschenrechtsverletzungen, alles Gründe, die immer mehr Menschen in die Flucht treiben. Die Vereinten Nationen haben heute einen neuen Höchststand vermeldet. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Julia Niharika-Sen.
Erstmals sind mehr als 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht vor Gewalt, Konflikten und Kriegen. UN-Flüchtlingskommissar Grandi nannte die Entwicklung ernüchternd und alarmierend zugleich. Er verwies auf anhaltende Konflikte in Ländern wie Afghanistan und Äthiopien sowie den Krieg in der Ukraine mit mehr als 6 Millionen Flüchtlingen. Bundeskanzler Scholz hat im Rahmen seiner Afrika-Reise deutsche Truppen in Niger besucht. Auf dem Militärstützpunkt in Tilia bezeichnete er den Auslandseinsatz der Bundeswehr als Erfolg und kündigte eine Verlängerung im Rahmen eines Anschlussprojektes an. Bei dem Einsatz bilden deutsche Soldaten nigerische Truppen im Kampf gegen islamistischen Terror aus. Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein will die CDU Sondierungsgespräche mit den Grünen über die Bildung einer Regierungskoalition führen. Das hat Ministerpräsident Günther nach einer Sitzung des Landesvorstandes bekannt gegeben. Zunächst hatte sich die CDU für die Fortführung des Dreierbündnisses mit Grünen und FDP ausgesprochen. Dem erteilten die Grünen aber eine Absage. Seit heute ist das 9-Euro-Ticket bei der Deutschen Bahn und zahlreichen Verkehrsverbünden erhältlich. Es gilt im Juni, Juli und August für jeweils einen Monat im öffentlichen Personennahverkehr und in den Regionalzügen der Bahn. Die Ampelkoalition will damit die gestiegenen Energiekosten abfedern und Autofahrer zum Umdenken bewegen. Bei der Abrechnung von Corona-Bürgertests ist die Zahl der Betrugsfälle möglicherweise deutlich höher als angenommen. Laut einer Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung schätzen die Ermittlungsbehörden den Schaden für den Staat auf mehr als 1 Milliarde Euro. Die vielen tausend privaten Teststellen würden demnach nicht konsequent durch Bund und Länder kontrolliert. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist von 91,9 Punkten im April auf 93 Punkte im Mai gestiegen, wie die allmonatliche Umfrage des Münchner IFO-Instituts zeigt. Die Wirtschaftsforscher sehen derzeit keine Anzeichen für eine Rezession. Einzelheiten von Markus Görne.
Endlich wieder ein Lichtblick, wenn auch nur ein kleiner. Weil die Corona-Krise bei uns abebbt, kehrt in einigen Branchen die Zuversicht zurück. Gerade im Dienstleistungssektor profitieren etliche davon. Weshalb in dem Bereich das IFO-Geschäftsklima steigt. Ebenso im verarbeitenden Gewerbe, obwohl die Aufträge hier gerade zögerlicher reinkommen. Im Handel hat sich die Stimmung ebenfalls aufgehellt, weil die Menschen wieder in die Geschäfte kommen. Und auch im Baugewerbe ist das Klima wieder besser. Zeigt, die deutsche Wirtschaft erweist sich als recht widerstandsfähig. Trotz hoher Inflation, die mittlerweile deutlich über 7% liegt. Und trotz Materialknappheit. Gleichwohl sorgt eben diese Knappheit auch für Skepsis bei Volkswirten, die warnen, die Rezessionsgefahr ist noch nicht gebannt.
Sie waren schon als Jugendliche befreundet, als sie im gleichen Armenviertel von Palermo aufwuchsen, waren dann als Richter gemeinsam im Kampf gegen die Mafia engagiert und wurden später beide innerhalb weniger Wochen vom organisierten Verbrechen ermordet. Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Als heute vor 30 Jahren Falcone und sein Konvoi auf einer sizilianischen Autobahn in die Luft gesprengt wurden und im Juli 1992 dann Borsellino Opfer eines Bombenanschlags wurde, war das wie ein Weckruf für Italien, das bis dahin fast schon gleichgültig die Existenz und Machenschaften der Mafia hingenommen hatte. Doch nach dieser Brutalität ging ein Ruck durch die Gesellschaft. Landesweite Demonstrationen zwangen den Staat zum Handeln, vor allem auf Sizilien. Rüdiger Kronthaler.
Ein Polizist gibt durch. Der Boden ist hier überall aufgerissen. Viele Krankenwägen sind angefordert. Es gibt viele Verletzte. Giuseppe Costanza war der Fahrer von Richter Giovanni Falcone. Wie durch ein Wunder hat er überlebt. Es war mörderische Akribie. Die Mafia hatte Sprengstoff in einem Abflussrohr unterhalb der Autobahn deponiert. 5 Menschen starben. Giuseppe Costanza überlebte nur, weil er ausnahmsweise hinten saß und Richter Falcone selbst fuhr. Statt des Fahrers starb sein Chef. Man kann nicht mehr gut leben. Man verändert sich und man trägt Schäden davon. Diese Momente kommen immer wieder hoch. Giovanni Falcone habe geahnt, dass die Mafia ihn ermorden wollte. Als treibende Kraft hatte er zusammen mit anderen Richtern mehr als 300 Mafiosi hinter Gitter gebracht. Falcone stand für einen integren Staat, der das Gute will, aber schwach ist. Das ganze Land damals war erschüttert. Heute in Palermo bei der Gedenkveranstaltung hingegen fast schon Volksfeststimmung. Falcones Tod hat viele Bürger dazu gebracht, sich der Mafia zu widersetzen. Und die Anti-Mafia-Gesetze wurden verschärft. Wenige Monate nach dem Mord damals gelang es, den Kopf der Cosa Nostra, Totò Riina, zu fassen. Die Mafia zu besiegen ist nie einfach. Aber die Erschütterung, die die Zivilgesellschaft erlitten hat, hat uns alle einen Schritt nach vorne gebracht in unserem Bewusstsein. Dennoch, die verschiedenen Mafia-Clans sind bis heute in Italien stark. Erst vergangene Woche hat die Polizei 31 mutmaßliche Mafiosi wegen Geldwäsche in Palermo festgenommen. Folge dem Geld, war die Ermittlungsweisheit von Falcone. Das wird heute jedoch immer schwieriger. Die Mafia operiert global im Darknet. Das große Business wird über Kryptowährungen abgewickelt.
Wir müssen voll auf der Höhe sein, diese neuen Formen der Kommunikation abzufangen, diese neuen Formen der Geldwäsche zu stoppen und in den Besitz der illegal erwirtschafteten Gelder zu kommen. Am Ort des Anschlags erinnert heute eine Stele an die Opfer. Giuseppe Costanza kostet es Überwindung, hierher zu kommen. Er macht es für uns. Heute geht der Fahrer von Richter Falcone in Schulen, um über die Mafia zu erzählen. Und von seinen Wunden, die auch 30 Jahre nach dem Anschlag nicht verheilt sind.
Und wir kommen zum Schluss der Sendung noch zum Sport an diesem Montagabend. 4 lange Jahre musste der ehrwürdige Hamburger Sportverein in der Zweitklassigkeit darben. Und nun war die Chance für den einzigen Bundesliga-Dino zum Greifen nah, zurückzukommen dorthin, wo er und seine Fans vor allem sich sehen, im Oberhaus des deutschen Fußballs. Jedoch, es sollte wieder nicht sein. Die Hamburger verloren das zweite Relegationsspiel gegen Hertha BSC Berlin mit 0:2. Und nun steht fest, die Hertha hat die Klasse gehalten und der HSV bleibt in der zweiten Liga. Sina Braun steht für uns vor dem Volksparkstadion in Hamburg. Sina, ist die Enttäuschung der trauenden HSV-Fans überhaupt in Worte zu fassen?
Nee, absolut nicht, denn eher ist es eine absolute Stille hier gewesen. Als das Spiel vorbei war und die ersten Fans hier runtergelaufen sind hinter mir, war es wahnsinnig still. Die Köpfe waren gesenkt, es hat kaum jemand was gesagt, es wollte auch niemand ein Interview geben. Also die Trauer, die war wirklich in den Fans ins Gesicht geschrieben. Und das, obwohl alle so mitgefiebert haben, sowohl vor dem Stadion, im Stadion, in den Kneipen, die gefüllt waren, auf den Balkonen standen die Fernseher bereit. Es war alles so vorbereitet und jetzt die Trauer. Es hätte zum historischen Tag kommen können, zum ersten Bundesliga-Aufstieg. Und ich glaube, diesen Schock, den müssen hier jetzt erstmal alle verarbeiten.
In der Tat. Und in Berlin feiern sie. Danke, Sina Braun, in den Hamburger Volkspark. Fehlt nur noch Carsten. Heute gab es ja wieder Gewitter und Regenschauer. Wie schlimm war es denn?
Es war nicht ganz so schlimm wie am letzten Freitag, Ingo, als wir diese Tornados vor allem in Ostwestfalen hatten. Es gab aber auch heute Nachmittag und heute Abend und gibt es auch aktuell immer noch Gewitter und auch Starkregengüsse. Schauen wir deshalb sofort auf die Regenradarbilder, da kann man das am besten erkennen. In Bayern haben sich die Gewitter abgeschwächt, kaum noch Blitze, dafür noch verbreitet Regen. Aber die kräftigsten Gewitter ziehen gerade hier nach Thüringen rein. Kleine, giftige Gewitterzellen. Wir sehen es hier an diesem dunkelroten Fleck und in Philippsthal an der Werra, genau an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen, gab es vor 20 Minuten einen Starkregenguss. Innerhalb von 10 Minuten fielen 17 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Auch im Emsland ist noch ein Gewitter aktiv, auch hier noch immer mit Starkregen, aber eben nicht mehr mit Unwetterpotenzial. Ich glaube, das ist die gute Nachricht. Und wenn wir mal nach vorne schauen, was die nächsten Tage bringen mit Hilfe unseres Wettervorschaufilms, dann sehen wir vor allem dieses Wolkenband, also eine Strömung, die vom Nordatlantik Wolken und nicht mehr ganz so warme Luft zu uns nach Deutschland bringt. Das ist sozusagen der Trend für die nächsten Tage. Leicht wechselhaft und keine sommerlichen Temperaturen mehr. Heute Nacht noch letzte Zuckungen. Der Regen erreicht im Verlauf der Nacht auch den Nordosten. Morgen tagsüber vor allem im Süden, im Alpenvorland und am Alpenrand starke Bewölkung und den ganzen Tag über Regen. Nachmittags im Nordwesten einige Schauer oder kurze Gewitter. An der Küste, an der Nordseeküste, auch an der Ostseeküste und zwischen diesen beiden Niederschlagsgebieten gibt es auf jeden Fall auch ein bisschen Sonnenschein. Die Temperaturen in der Nacht meistens 12 bis 17 Grad, tagsüber 17 bis 22 Grad. Am wärmsten wird es im Osten, in Berlin 23, in Dresden bis zu 24 Grad. Die weiteren Aussichten, wie gesagt, Wetterberuhigung und es gibt auch Wolkenlücken, zum Beispiel am Mittwoch, vor allem in der Mitte auch Sonnenschein. Im Norden ein paar wenige Schauer oder kurze Gewitter, auch am Alpenrand noch etwas Regen. Am Donnerstag dann auch ebenfalls ganz im Norden und ganz im Süden ein bisschen Regen zwischendurch. Ein netter Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen 15 bis 24 Grad.
Ja, wir haben ja vorhin gehört, Regen ist auch bitter nötig. Danke für diese Aussichten, Carsten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der sehenswerten Reportage über die AfD-Leaks, die geheimen Chats der Bundestagsfraktion. Um 0.05 Uhr bringt Kirsten Gerhardt Sie im Nachtmagazin auf den neuesten Nachrichtenstand. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.